von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Ja, schönen guten Abend. Es gibt einfach tolle Menschen bei uns in Schleswig-Holstein. Kluge, interessante, sympathische, solche, die viel von der Welt gesehen haben, die was zu erzählen haben und die dann noch ein wichtiges Amt bekleiden. Und was soll ich Ihnen sagen? Bei mir ist heute eine Frau, die alles quasi in sich vereint. Ihr tägliches Brot ist die Rechtswissenschaft. Sie leitet das Institut für internationales Recht an der Kieler Universität. Sie ist Professorin Kerstin von der Deken. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Auf das Dehnungs-E legen Sie Wert, verständlicherweise. Es schreibt sich tatsächlich Deken.
Richtig, aber es ist ein alter norddeutscher Name und wird dementsprechend Deken ausgesprochen.
Dann will ich versuchen, das auch alles richtig zu machen heute Abend. Internationales Recht, das klingt ja jetzt für unser Eins erstmal so ein bisschen dröge. Und doch werden Sie wahrscheinlich leuchtende Augen bekommen, wenn Sie darüber reden, wenn Sie daran denken. Können Sie mir in wenigen Worten sagen, was für Sie den Reiz an der Materie ausmacht und warum auch mich das faszinieren kann?
Es reicht aus, wenn Sie einfach die Zeitung aufschlagen oder irgendeine Nachrichtensendung sich anschauen und es ist sofort das Thema internationales Recht dran. Stichworte Brexit, Stichwort Migrationskrise, Stichwort Schuldenkrise in Griechenland, Umweltschutz, Bau einer Mauer zwischen USA und Mexiko. Das ist alles internationales Recht. Also man ist mitten im prallen Leben.
Sie sagen selbst von sich, Sie haben eine Leidenschaft für Aufklärung und Völkerverständigung und nichts ist in diesen turbulenten weltpolitischen Zeiten ja vielleicht wichtiger und angebrachter als das. Also von wegen Jura ist langweilig, von wegen Jura ist nur eine viel zu teure Kaffeemaschine, von wegen damit kann man nur Anwalt werden und unser eins bei Scheidung, Nachbarschaftsstreit oder Zahlungsverzug wahlweise helfen oder piesacken. Da hängt jede Menge mehr dran, zum Beispiel das internationale Recht. Und auf diesem Gebiet ist keine Uni so führend wie unsere sympathische Uni in Kiel. Und die Chefin dort ist mein Gast heute, Kerstin von der Deken. Haben Sie nie darüber nachgedacht, vielleicht doch ins, weiß ich nicht, Endkundengeschäft einzusteigen, also eine Anwaltskanzlei zu eröffnen? Verkehrsrecht soll gut laufen.
Nein, nee, das war nie ernsthaft eine Erwägung von mir. Für mich war immer das Internationale das, was mich am meisten reizt und was mich auch reizt, ist einfach die Lehre, den Studenten das beizubringen und auch die Forschung in diesem Bereich, um zu versuchen, mithilfe von Beratung oder ähnlichen Dingen vielleicht der Sachen zu bewirken.
Ich habe, um mit den Worten des Juristen zu sprechen, ein kleines Aktenzeichen angelegt. Wirklich nur ein kurzer Schriftsatz, den möchte ich Ihnen jetzt vorlegen. Es ist ein Text in der Sache von der Deken über von der Deken. Ich nenne das die Selbstvorstellung, das heißt, der Gast stellt sich immer selbst vor. Ich habe den Text schon mal vorbereitet, das heißt, Sie müssen es eigentlich nur vorlesen und wenn Sie irgendwo sagen, nee, stimmt nicht, sagen Sie gerne Bescheid.
In Ordnung.
Ja?
Mein Name ist Kerstin von der Deken und ich habe eine große Leidenschaft. Ich möchte aufklären und Verständnis wecken. Als Juraprofessorin an der Uni Kiel unterrichte ich die Studierenden im Völker- und Europarecht. Und ich mag es gar nicht, wenn jemand denkt, die Rechtswissenschaften seien trocken. Wir Juristen sind schließlich mittendrin und helfen, Regeln für den Alltag festzulegen, die das Chaos verhindern. Zu lehren ist meine Leidenschaft und deshalb hänge ich an eine ausgefüllte Arbeitswoche auch gerne noch ein spannendes Wochenendseminar mit meinen Studenten dran. Und ich lehre jedes Jahr einige Wochen in den Vereinigten Arabischen Emiraten an der Universität von Abu Dhabi. Die Studierenden kommen aus dem gesamten arabischen Raum und das Thema Menschenrechte wird ganz anders gesehen als bei uns. Dass es mich immer wieder in die Welt zieht, hängt sicher damit zusammen, dass ich meine Kindheit größtenteils in Mexiko-Stadt verbracht habe. Meine Eltern haben dort für den Bayer-Konzern gearbeitet und Urlaub in Deutschland gab es nur alle 2 Jahre. Ich bin also schon lateinamerikanisch geprägt, rede gern mit Händen und Füßen, bin ein offener und herzlicher Mensch. Als ich dann mit 13 Jahren das erste Mal in Deutschland zur Schule ging, war das ein ziemlicher Kulturschock. Aber ganz anders, als man es vielleicht denken würde. Ich war schockiert, wie disziplinlos es an deutschen Schulen zuging. Da war ich aus Mexiko ganz anderes gewohnt. Und diese Disziplin behielt ich bei, auch während des Studiums in Bonn, in Trier und Aix-en-Provence war ich sehr aufs Lernen fokussiert. Heute denke ich zu sehr und rate meinen Studenten auch mal 5 gerade sein zu lassen. Mein Beruf ist wirkliche Berufung und Leidenschaft und ich bin sicher, dass Bildung und Aufklärung der Schlüssel für eine stabile Gesellschaft und ein friedliches Miteinander sind. Hier bei uns in Deutschland genauso wie in der Weltgemeinschaft. Auch deshalb freue ich mich, Mitglied der Deutschen Kommission der UNESCO zu sein und mich dort für Bildung, Chancengleichheit und den Schutz von Kulturgütern einzusetzen. Und man kann schon sagen, ich brenne für das Thema Menschenrechte. Bevor ich nach Kiel kam, war ich im schweizerischen St. Gallen. Was willst du denn an der südlichen Packeisgrenze, hat mich ein Kollege dort gefragt. Als ich in Kiel ankam, tobte gerade ein richtig schöner Februarsturm und ich dachte wirklich, wo bist du nur hier gelandet? Das ist fast 8 Jahre her und ich fühle mich in Schleswig-Holstein schon lange richtig zu Hause.
Das stimmt hoffentlich.
Das stimmt.
Ja, auch sonst alles, oder?
Ja, hier steht 10 Jahre hier. Ich habe das auf 8 Jahre korrigiert.
Ah, haben Sie sofort korrigiert?
Genau.
Haben Sie so. Wobei, das ist ja nicht erlaubt eigentlich. Ne? Das müsste auch im Schriftsatz dann ordentlich stehen.
Richtig.
Ja, wenn was da nicht steht, gilt es nicht. Das ist doch in der Juristerei so.
Grundsätzlich ist das so richtig. Ja, aber man kann auch immer korrigieren.
Okay. Es war, wir haben schon gehört, ein Weg mit vielen Umwegen, der vielleicht längste Weg, den man von Hamburg nach Kiel nehmen kann. Und Sie sind in Mexiko-Stadt aufgewachsen. Ihre Eltern haben dort gearbeitet. Wie war das Leben für Sie dort als Kind?
Also als Kind war das ganz wunderbar. Wir wohnten umgeben von Mexikanern. Ich war also nicht in einer deutschen Kolonie oder ähnliches, ging allerdings auf die deutsche Schule, sodass ich von vornherein in 2 Kulturen aufgewachsen bin. In der Schule sprach ich Spanisch mit meinen Mitschülern. Nur mit dem Deutschlehrer sprach ich Deutsch, mit meinen Eltern sprach ich Deutsch und auf der Straße beim Spielen dann auch wiederum nur Spanisch. Das heißt, ich bin in 2 Kulturen groß geworden, was eine unglaubliche Bereicherung darstellt. Es war ein Leben, damals zumindest, voller Freiheit. Die Kriminalität, die man heute in Mexiko kennt, gab es damals noch nicht.
Ich wollte gerade fragen, gilt ja tatsächlich als eine der Städte mit der höchsten Kriminalitätsrate.
Ja, es ist schlimm geworden in Mexiko. Es ist schlimm geworden über die ganzen Drogen und Drogenkartelle und die Dinge, die damit zusammenhängen. Es war in Mexiko schon immer gefährlicher als hier, aber so schlimm war es damals nicht. Also ich habe meine Kindheit als Freiheit in Erinnerung.
Deutsche Schule, sagen Sie, nach deutschem Lehrplan wahrscheinlich?
Nein, nicht so ganz.
Nee?
Der Deutschunterricht und der Matheunterricht wurden von deutschen Lehrern gegeben und der Rest von mexikanischen Lehrern nach mexikanischem Lehrplan. Warum das so war, das kann ich gar nicht so genau sagen, aber ich weiß noch, als wir dann nach Deutschland zurückkehrten, hörte ich zum ersten Mal etwas von Bismarck. Das wusste ich gar nicht, wer das ist. Ich hätte Ihnen die Indianerhäuptlinge aufsagen können, aber Bismarck und deutsche Geschichte waren mir kein Begriff.
Haben Ihnen die Indianerhäuptlinge dann hier nochmal geholfen im späteren Schulleben? Oder?
Nein, gar nicht. Die spielen hier gar keine Rolle. Aber für das persönliche Leben und den persönlichen Horizont natürlich schon.
Sie haben ja offenbar nachgeholt dann auch, was Bismarck und so weiter betrifft.
Ja. Ja, natürlich. Also das, aber Kinder lernen schnell.
13 waren Sie, als Sie nach Deutschland kamen. Vorher gab es wahrscheinlich Heimaturlaube. Das heißt, Sie haben so ein bisschen was von Deutschland mitbekommen.
Genau. Alle 2 Jahre bezahlte die Firma meinen Eltern und uns einen Heimaturlaub. Und dann ging es dann für 3 bis 4 Wochen nach Deutschland. Meistens wurde dann die Oma besucht oder ähnliches. Ich hatte überhaupt kein Bild oder einen Eindruck von Deutschland. Deutschland war für mich ein fremdes Land, von dem aber meine Eltern immer positiv berichtet hatten.
Mhm. Aber dann ging es nach Deutschland mit 13 und dann noch nach Leverkusen. Das ist ja, eigentlich klingt das erstmal nach einem doppelten Kulturschock.
Ja, ich war entsetzt über die Disziplinlosigkeit von meiner Warte aus an deutschen Schulen.
Aha.
Und über was man positiv als Lockerheit bezeichnen könnte. Über die Art, wie man miteinander umging und
war das steifer in Mexiko? Oder?
Es war strenger. Also, kleines Beispiel. Man musste sich vor dem Klassenraum aufstellen. Mädchen und Jungen getrennt in 2 verschiedenen Reihen, der Größe nach geordnet. Dann kam die Lehrerin, schloss auf. Dann ging man rein, stellte sich neben den Platz, wartete, bis die Lehrerin sagte, guten Morgen. Und dann sagte man, guten Morgen, Frau Lehrerin. Dann sagte sie, setzt euch. Dann sagten wir, danke. Und erst dann setzten wir uns. Es gab keine verschmierten Tische, es gab keine verschmierten Tafeln. Wir waren irgendwie viel braver und sind disziplinierter erzogen worden. Das war in Deutschland irgendwie alles anders, obwohl ich auf einem sehr guten Gymnasium war. Das hat mich, glaube ich, am meisten schockiert. Aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt und ich habe mich dann natürlich auch gut eingefügt.
Gut angepasst dann auch. Auch genau. Mal was auf den Tisch geschmiert.
Nein, nicht, aber kräftig gefeiert. Also das ging dann ja los ja. Mit 13, 14 und da war ich dann auch immer vorne mit dabei.
Wie viel Lateinamerika steckt noch in Ihnen?
Sehr viele.
Ja.
Also sehr viel. Ich merke das immer.
Haben Sie eine Taco-Presse? Meine Frau hat sich zu Weihnachten eine Taco-Presse gewünscht, deswegen frage ich.
Eine Taco-Presse?
Ja. Ja, hier, wo man diese Weizenfladen, die muss man ja pressen.
Ach so.
Ja, haben Sie sowas nicht?
Nein, die Mexikaner.
Habe ich mühsam am Zoll vorbeibekommen zum Weihnachtsfest.
Tatsächlich.
Ja, wiegt 12 Kilo oder so. Und, ja, aber ja. Die Dinger werden nicht flach, also lassen Sie es lieber. Wir haben
ja,
schon ausprobiert.
Ja, Tacos macht man auch mit der Hand.
Ach so.
Ja, man nimmt eine kleine Kugel, man dreht die etwas rund und dann muss man immer wieder rechts und links zwischen den Händen hin und her. Und dann wird sie irgendwann rund und wie so eine kleine Scheibe.
Ja, dann gucke ich mal, ob die noch jemand haben möchte. Ja. So, also Sie können Tacos mit der Hand machen. Wo merken Sie noch Ihre Mexikaner?
An meiner Art aufzutreten. Also ich rede sehr viel mit Händen und Füßen. Das merke ich dann immer manchmal, wenn die Studenten irgendwann anfangen zu grinsen. Dann merke ich, dass ich wohl etwas zu viel mit Händen und Füßen geredet habe. Ich bin auch ein sehr herzlicher Mensch, der sehr gerne relativ spontan auch Menschen umarmt. Das stößt manchmal auf etwas Überraschung, aber meistens haben es die Menschen ganz gerne.
Ja, auch an der Uni in Kiel.
Ja, gut, meine Studenten umarme ich jetzt nicht permanent, aber doch, ich glaube schon, dass das Temperament, was ich habe, grundsätzlich gut ankommt.
Musikalisch steckt es auch in Ihnen. ABBA kann sich jeder wünschen, aber Sie haben sich ABBA auf Spanisch gewünscht. Das ist schon speziell.
Ja. Also aber hier in Deutschland kennt man aber immer nur auf Englisch, aber in dem gesamten lateinamerikanischen Raum wurde aber auf Spanisch gespielt. Die Gruppe hat das Ganze auch auf Spanisch die meisten Lieder aufgenommen. Ich bin damit groß geworden und als wir nach Deutschland kamen und ich auf einmal aber auf Englisch hörte, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Die sprechen doch Spanisch, dachte ich immer.
Die alte lateinamerikanische Combo aber mit Estoy Soñando. Und das ist die spanische Version von I Have a Dream.
Ja.
Wobei das nicht eins zu eins übersetzt ist, oder?
Nein, Estoy Soñando heißt, ich träume gerade.
Okay. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord.
Mein Gast heute, die Juraprofessorin Kerstin von der Deken. Sie ist Chefin am Institut für Internationales Recht an der Uni Kiel. Aufgewachsen weit weg, wir haben es schon gehört, in Mexiko, Abitur in Deutschland und dann die Entscheidung, ich studiere Jura. Warum?
Ja, jeder hat so seine Geschichte, warum er Jura studiert. Bei mir war das am Anfang eher, dass ich mir überlegt habe, was möchte ich nicht machen. Ich hatte so viele Interessen und so viele Dinge, die ich tun wollte. Und dann habe ich angefangen, nach dem Ausschlussverfahren vorzugehen. Mir war klar, Mathe mag ich gerne, aber Genie bin ich nicht. Physik gilt das Gleiche und so weiter und so fort. Am Ende bin ich dann bei BWL oder Jura gelandet und bin dann mit meinen Nachbarn, die zufällig diese beiden Fächer studierten, einfach mal in die Uni gegangen und habe sie mir angeguckt und fand Jura ganz toll, denn Jura fand ich ganz logisch. Jura ist eigentlich relativ simpel. Es gibt eine Norm, dann guckt man, ob die Norm auf einen Sachverhalt passt und dann wendet man sie an. Und man tut das lösungsorientiert. Man versucht ja, ein Problem zu lösen. Das hat mir alles gut gefallen. Aber ich glaube, der eigentliche Hintergrund, weshalb ich Jura so positiv auch gegenüberstand, war mein Patenonkel. Mein Patenonkel ist Jurist. Und ich hatte einmal so ein Schlüsselerlebnis, als ich ein kleines Kind war. Und auf Urlaub in Deutschland bin ich mit ihm über so einen Jahrmarkt gelaufen und kriegte einen, ich glaube, das nennt sich Liebesapfel, diese Äpfel mit roter
diese
Zuckerglasur.
Wo man danach gleich den Zahnarzttermin schon mal klar machen kann.
Richtig, und damit bin ich durch die Menge gelaufen und es kam, wie es kommen musste, ich blieb an dem Mantel einer Dame hängen. Diese Dame drehte sich um, fauchte mich an und sagte, ich müsste jetzt die Reinigung bezahlen. Ich hatte ganz wenig Taschengeld. Ich sah eine Katastrophe auf mich zukommen. Dann ist mein Patenonkel eingeschritten, hat
das
die Dame.
Sachbeschädigung überhaupt? Oder?
Also das wäre Sachbeschädigung. Das wäre Sachbeschädigung. Hat die Dame beruhigt und dann ist sie wutschnaubend, aber dann davongegangen. Und als ich dann meinen Patenonkel ganz schüchtern fragte, ob ich das denn wirklich hätte bezahlen müssen, sagte er, ich bin Anwalt, ich hätte dich da rausgehauen. Das hat mir so imponiert, dass Juristen seitdem für mich einfach die Guten waren.
Ja. Mussten Sie nochmal irgendwo rausgehauen werden dann, oder?
Nein, irgendwie war ich da wohl dann noch relativ brav.
Okay. Gut, aber dann sollte es das sein. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, natürlich, unser Eins denkt dann, weiß ich nicht, an lange Gänge, staubige Akten an irgendwelchen Gerichten und findet das jetzt nicht wirklich sexy. Rechtswissenschaften. Ja. Bei Ihnen war viel Lebensart drin. Also nicht nur, dass Sie lateinamerikanisch groß geworden sind. Sie haben studiert in Bonn, in Trier und in Aix-en-Provence auch noch. Also mehr Savoir-Vivre geht ja dann eigentlich gar nicht.
Ja, ich gebe auch zu, dass dieses Jahr in Aix-en-Provence das schönste Studienjahr war, weil ich dort auch das Leben genossen habe und diese französische Art zu leben, auch mal einfach nur eine Stunde im Café zu sitzen und den Menschen beim Flanieren zuzuschauen, das habe ich dort gelernt. Toll. So, aber die Franzosen haben wirklich Lebensstil.
Dann der genaue Gegensatz, Referendariat in Cottbus.
Ja.
Genau genommen auch ein exotischer Ort, kann man sagen. Haben Sie sich das bewusst ausgesucht oder wird man dann dahin geschickt?
Das habe ich mir bewusst ausgesucht. Das war damals kurz nach der Wiedervereinigung und ich bin immer an Neuem interessiert. Ich möchte mitten im Leben stehen und das Geschehen mitkriegen. Ich kannte die DDR nur von ein, zwei kurzen Reisen, aber wie die Menschen dort ticken, welche Probleme es dort gibt, wie das Leben dort funktioniert, davon wusste ich gar nichts. Und diese Möglichkeit, das Referendariat dann 2 Jahre in den neuen Bundesländern zu machen, habe ich ergriffen. Hatte mich eigentlich für Potsdam beworben, landete dann in Cottbus. Das war erstmal ein Schock. Aber ich muss sagen, es war genau das Richtige. Direkt an der deutsch-polnischen Grenze, wirklich fernab von allem dem, was ich bislang so kannte aus Deutschland. Eine völlig andere Mentalität, ein anderer Menschenschlag, ein anderer Alltag. Das war sehr wichtig. Ich habe sehr, sehr viel verstanden und viel gelernt.
Und dann ja tatsächlich mittendrin in dem, was Ihr Steckenpferd ist, eben die Völkerverständigung. Also nicht nur die Verständigung, ja dann, wenn Sie sagen, deutsch-polnische Grenze, da gab es viel aufzuarbeiten, aber ja auch im Verhältnis Westdeutschland-Ostdeutschland.
Ganz genau. Also absolut. Beide Dimensionen spiegelten sich dort wieder. Also Polen war sozusagen direkt um die Ecke. Man hatte sofort auch Kontakt mit polnischen Staatsangehörigen. Frankfurt-Oder hat deutsch-polnische Studiengänge und ähnliches. Und gleichzeitig das schwierige, nicht ganz einfache Zusammenwachsen von Ost und West, was man sehr gut nachvollziehen kann, wenn man eben beide Mentalitäten wirklich kennt und sieht, dass sie zum Teil, ich sag mal, eine andere Sprache sprechen. Ja, und es geht nur über Wissen, übereinander, Interesse aneinander und auch dem Willen zum Zusammenleben. Beide Komponenten waren in Cottbus ausgesprochen ausgeprägt.
Mhm. Da haben wir so ein bisschen den Eindruck, dass, ich sag mal, im Bereich der großen Völkerverständigung, dass da viele Schritte gemacht worden sind, so viele Baustellen es auch noch gibt, dass es möglich ist, eben mit dem, was Sie tun, mit diesem internationalen Recht für Verständigung zwischen Völkern zu sorgen. Gerade im Zusammenleben West und Ost scheint es aber unglaublich schwierig zu sein, auch weiterhin.
Ja, das ist keine Frage des Rechts, sondern eher der Sozialwissenschaften, der Psychologie, der Geschichte und auch, wie gesagt, dieses voneinander wissen wollen und miteinander sein wollen. Man muss Vorurteile abbauen, die gibt es auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten gibt es diese Vorurteile und die kann man nur abbauen, wenn man sich gegenseitig kennenlernt. Die einen nach Osten, die anderen mal nach Westen, entweder dauerhaft oder für einen längeren Zeitraum. Und dann funktioniert das auch. Ich habe den Eindruck, dass es jetzt in der jüngeren Generation wesentlich einfacher ist. Ich habe Doktoranden und Mitarbeiter, die kommen aus Mecklenburg oder aus anderen Teilen der ostdeutschen Bundesländer und die sind genauso wie meine Mitarbeiter aus dem Westen. Also ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage.
Das heißt aber auch der dringende Appell an alle aus unserer Generation, gucken und kennenlernen.
Gucken, kennenlernen, offen sein und sich überraschen lassen über die vielen positiven Aspekte, die man bei dem jeweils anderen findet.
Das Lehren ist meine Leidenschaft. Das sagt mein heutiger Gast von sich, Kerstin von der Deken, ist Professorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Kiel. Was reizt Sie so am Lehren?
Oh Gott, das ist ganz viel. Aber ich mach's mal so. Wenn Sie vor einer Gruppe von Menschen stehen, von Studenten, das können oder kann auch älteres Publikum sein, völlig egal, und ihnen etwas beibringen wollen, dann gibt es immer irgendwann einen Augenblick der Magie. Das ist der Augenblick des Verstehens. Das merken Sie, da wird eine Gruppe ganz ruhig Und dann gucken die Zuhörer sie ganz anders an. Da ist keiner irgendwie damit beschäftigt, guckt an die Decke oder macht sich seine Jacke zurecht oder quatscht mit seinem Nachbarn. Es gibt Augenblicke, da sind sie völlig eins mit ihren Zuhörern. Und das ist genau der Punkt, wo die Botschaft, die sie rüberbringen wollen, ankommt. Das ist ein so zauberhafter Moment der Magie, der zum Teil häufig kommt in den Vorlesungen, auch häufig hintereinander. Das ist nicht nur einmal in 90 Minuten, sondern mehrfach immer wieder. Das ist einfach unglaublich. Wenn Sie merken, dass das, was Ihnen am Herzen liegt, entweder eine gewisse Norm erklären, einen gewissen Zusammenhang verständlich machen, die Augen öffnen oder was auch immer, und Sie merken, es kommt an, da geht ein Leuchten durch den Raum, da geht ein Leuchten in den Augen der Zuhörer. Und das ist großartig. Also für diesen Moment lebe ich.
Da leuchten auch Ihre Augen jetzt richtig tatsächlich. Ja, schön. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Man muss es aber ja auch schaffen, ne? Also man muss ja auch in der Lage sein, das so zu vermitteln, dass es die Empfänger verstehen. Also Jetzt mit dieses Leuchten, wenn ich an meinen Mathelehrer denke damals, so Klasse 9, Klasse 10, Klasse 11, der hat diesen magischen Moment relativ selten gespürt, bei der Hälfte der Klasse.
Also es kommt auf mehrere Faktoren an. Einmal natürlich auf das Thema als solches. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, dass alles, was das Internationale betrifft, hochspannend ist. Es tut sich im Augenblick so viel, nicht immer unbedingt zum Positiven, vieles auch zum Negativen, aber es tut sich wahnsinnig viel und die Menschen sind an diesen Dingen interessiert. Also das ist zunächst einmal das Thema. Das zweite ist, man muss sich auf seine Zuhörerschaft einstellen. Ich rede vor Schülern anders als vor Studenten und wiederum anders als vor einer wissenschaftlichen Gesellschaft mit lauter Kollegen oder aber vor einer Bürgerveranstaltung, wo Leute aus sämtlichen Berufen und Alterskategorien vor mir stehen. Das ist das Allerwichtigste. Ich muss mich auf meine Zuhörer einlassen, sie dort abholen, wo sie stehen und sie dann mitnehmen auf die Reise. Das macht Spaß.
Ja. Wie schön Sie das sagen. Ich glaube, dass das ganz oft nicht so ist, dass ganz viele eben sich nicht auf ihre Zuhörer einstellen. Also gerade, wenn es um fachliche Dinge geht. Das ist auch hier im Radio. Also ich sage mal, ein schlechter Moderator denkt sich nicht, wer ihm jetzt gerade zuhört und in welcher Situation dieser Mensch ist.
Man muss da immer wieder an sich arbeiten. Ich bin da auch nicht ganz frei von. Man ist irgendwann so drin in seiner Materie, dass man glaubt, dass jeder Begriff völlig klar ist, dass alles, was man meint, dem anderen verständlich sein müsste. Aber da muss man sich immer wieder sagen, wer sitzt vor mir? Hätte ich das damals so auch gewusst, ja oder nein? Das ist Übung und eine ständige Arbeit.
Wie oft erreichen Sie diesen magischen Moment in Abu Dhabi? Auch dort lehren Sie regelmäßig.
Auch dort lehre ich regelmäßig. In Abu Dhabi habe ich erst einmal immer das Problem, ich muss immer erstmal für Ruhe im Karton sorgen, um es mal so zu sagen. Die Studenten haben dort einen anderen Begriff von Pünktlichkeit. Das heißt, es ist ein Kommen und Gehen häufig, sowohl zu Beginn als auch gegen Ende der Stunde. Da sind die deutschen Studierenden doch etwas disziplinierter. Aber wenn ich einmal diese Ruhe geschafft habe und die Leute tatsächlich dort sind, dann erreiche ich das dort auch. Aber anders. Gar nicht so sehr mit fachlichen Dingen, sondern da muss ich ein bisschen mehr über die emotionale Schiene gehen. Die arabischen Studierenden sind emotionaler als die Deutschen, um es mal so auszudrücken.
Was ist Ihre Mission dahinter? Also es geht ja beim internationalen Recht natürlich vor allem und immer wieder um Menschenrechte, um Menschenwürde, um das Zusammenleben, um Gleichheit, um Gleichberechtigung. Ich könnte mir vorstellen, da hat man in Abu Dhabi einen etwas anderen Zugang.
Das ist richtig. Menschenrechte spielen dort eine andere Rolle. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Trotzdem merke ich meine, ich stehe da ja vor jüngeren Personen, wenn ich dort einfach mal anfange zu erzählen, wozu Menschenrechte da sind, dass es darum geht, die Würde des Menschen zu bewahren, dass niemand, kein Staat, kein Regierungschef die Macht hat, das Recht hat, einen Menschen zu demütigen oder ihm die Rechte zu nehmen. Da erreiche ich die genauso wie die deutschen Studierenden. Ich muss dort in Abu Dhabi viel mehr Grundlagenarbeit leisten, viel mehr erklären, wozu Menschenrechte eigentlich da sind. Ich gehe da nicht so sehr in die Details wie hier in den Vorlesungen. Aber das ist auch gar nicht nötig. Reicht mir erstmal aus, wenn die Studierenden verstehen, dass es so etwas gibt wie Menschenrechte, dass es etwas Positives ist, dass es darum geht, Macht in welcher Form auch immer einzuhegen und an Grenzen zu setzen, um die Menschenwürde zu wahren. Und das verstehen die genauso gut. Und ich habe manchmal den Eindruck, hier in Deutschland und in Europa, die Menschenrechtssituation ist hervorragend. Also es ist nicht wirklich ein dringendes Bedürfnis, dass ich das hier lehre, weil das eigentlich fest verankert ist. Aber in der arabischen Welt, genauso wie in der asiatischen oder afrikanischen Welt, ist da noch großer Nachholbedarf. Und insofern ist das eine sehr, sehr dankbare Aufgabe. Es ist nicht leicht, es kostet mich viel Kraft, aber ich glaube, es ist es wirklich wert.
Menschenrechte ist das eine, Gleichberechtigung ist das andere. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie als Frau dort anders wahrgenommen werden als hier. Wie sieht es mit dem Respekt aus in so einem Hörsaal? Gibt es überhaupt weibliche Studenten?
Ja, also da werden Sie jetzt vielleicht erstaunt sein, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate einer der modernen Staaten ist. Also ich habe dort etwa die Hälfte der Studierenden männlich und die Hälfte sind weiblich. Die Studentinnen sind in Schwarz gekleidet, auch mit Kopftuch, aber die Männer sind genauso, das Ganze nur in Weiß. Ja, sie sind weiß gekleidet, haben auch ein Kopftuch und dann diesen Ring oben auf dem Kopf. Also sie sind beide genauso verhüllt. In den ersten Jahren war es tatsächlich so, dass die Männer rechts und die Frauen links saßen oder umgekehrt. In den letzten Jahren mischen sie sich zunehmend.
Das geht dann da.
Das geht. Ja. Und mir selber wird mit großem Respekt begegnet. Das hängt einmal damit zusammen, dass insgesamt der Lehrer, wozu natürlich auch der Professor gehört, eine Respektperson ist in der arabisch-muslimischen Welt. Das ist einfach so per se. Und zum anderen, ja, ich trete dort schon ein bisschen anders auf als hier. Ja, ich muss mir erstmal Respekt verschaffen, denn die kennen mich nicht. Ich bin Ausländerin. Ich laufe dort nicht mit Kopftuch rum. Das muss ich nicht. Ich muss mich nur respektvoll kleiden. Aber ich muss mir erstmal auch Respekt verschaffen. Also ich trete dort zumindest zu Beginn nicht unbedingt irgendwie freundlich lächelnd auf, sondern schon etwas autoritärer. Das gibt sich dann mit der Zeit. Aber ich muss mir erstmal Respekt verschaffen. Aber das läuft dann.
Jetzt ist Ihr Thema die Völkerverständigung. Wenn wir auf das gucken, was islamistische Terroristen tun, oder sagen wir so, Sie haben dafür gesorgt, dass es vielerorts ja eine Islamophobie gibt. Auf der anderen Seite stellen Sie fest, dass Studierende in Abu Dhabi auch Ängste vor dem Westen haben. Haben Sie den Eindruck, dass da Brücken, die vielleicht schon gebaut wurden, gerade wieder eingerissen werden?
Ganz so dramatisch ist es wohl nicht, aber die Gefahr besteht durchaus. Meine Erfahrungen dort sind, dass man als Brückenbauer, und so empfinde ich mich, ausgesprochen willkommen ist. Also ich kann meinen arabischen Studierenden den Westen in Anführungszeichen erklären. Umgekehrt kann ich hier meinen Studierenden in Kiel erklären, wie ein arabisch-muslimischer Student denkt. Und das funktioniert ganz, ganz hervorragend. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man als solch Westler erstmal per se abgelehnt wird. Überhaupt nicht. Also, und man ist aber in Sorge, das merkt man. Ich habe das mehrfach empfunden oder erlebt, dass die Studenten, wenn man mal irgendwann auf das Thema Terrorismus kam, und da kommt man immer im Laufe der Menschenrechte darauf zu sprechen, dass häufig die Studenten, dass es ihnen wichtig war, mir die Nachricht zu geben, das hat mit dem Islam, so wie sie ihn verstehen, nichts zu tun, dass sie hoffen, dass das nicht missverstanden wird und dass sie sich Sorgen machen, dass das auch auf sie abfärbt. Sie erzählen mir dann auch von den Erlebnissen, dass sie, keine Ahnung, in die Schweiz oder Deutschland oder Frankreich fliegen und alleine dort, wenn sie dort über die Straße gehen, merken sie, dass die Menschen sie anders angucken als früher. Was sie aber verstehen, ich meine, wenn die meisten Terroranschläge von Menschen kommen, die in einer gewissen Art und Weise aussehen, darf man es niemandem übel nehmen, wenn er gewisse Ängste empfindet. Aber daran muss man arbeiten, und zwar auf beiden Seiten. Da muss man hart dran arbeiten. Und ich versuche das hier in Kiel, wo ich Vorträge immer wieder halte, zum arabisch-islamischen Raum in den unterschiedlichsten Facetten einfach versuche zu erklären, was ist arabisch, was ist islamisch und so weiter. Und umgekehrt drüben erkläre, was ist eigentlich Christentum? Was ist der Westen? Wie denkt ein Deutscher? Das ist eine gigantische Aufgabe.
NDR 1 Welle Nord. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Wenn eine Professorin mal Musik hört, schon gar eine, die das Institut für internationales Recht an der Uni Kiel leitet, dann setzt sie sich in einen gemütlichen Ohrensessel in der Bibliothek ihrer Professorenvilla und legt sich ein schönes Violinenkonzert auf. Das wäre jetzt mein Klischee. Kerstin von der Degen ist bei mir. So, und die kommt jetzt und wünscht sich Ich mit Universum. Das reißt alles ein. Mein ganzes Klischee. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Nun ja, es ist vielleicht auch erstens eine Generationenfrage.
Aber Sie schaffen es auch noch, eine Verbindung zu einer Bach-Kantate herzustellen.
Ja, das war unglaublich. Ich bin mal gebeten worden, eine Bach-Kantate zu interpretieren, die mit den Worten beginnt: in allen meinen Taten. Und dann geht es darum, dass man Vertrauen in Gott hat. Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte und habe dann diesen Text der Bach-Kantate mit nach Abu Dhabi genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt in Abu Dhabi lehrte. Und das war genau der Zeitpunkt, wo der arabische Frühling losging. Und diese Bewegung, da wurde mir auf einmal so klar, man kann aus dem Vertrauen auf Gott solche Kräfte schöpfen, dass man diktatorische Regime niederringen kann. Und das habe ich dann verarbeitet in diese Interpretation der Bach-Kantate. Und auf dem Rückflug von Abu Dhabi in die Schweiz lief in dem Bordprogramm am Flugzeug Universum. Das Universum dehnt sich aus und ich bin immer dein Zuhause. Und diese Zeile habe ich mir gedacht, das ist genau die Bach-Kantate, nur in moderner Form geschrieben. Und deswegen habe ich dann am Ende die Interpretation der Bach-Kantate beendet mit den Zeilen von Universum, ich. Das passte ganz großartig. Ja. Also das war schlecht. Ein großes Erlebnis.
Und das merke ich mir für meine nächste Musikmoderation.
Ja, versuchen Sie es mal.
Ja, also Adel Tawil und Frau Humpe hätte es sehr gefreut. Ein bisschen Bach in Universum und ich. Wir haben einen echten Schatz hier, von dem die meisten Schleswig-Holsteiner gar nichts wissen. Das sagt mein heutiger Gast, Professor Dr. Kerstin von der Degen, über das Walter-Schücking-Institut, dessen Direktorin sie ist. Das ist tatsächlich das älteste Institut für internationales Recht in Deutschland.
Nicht nur in Deutschland, auch nicht nur in Europa. Es ist das älteste Institut für internationales Recht auf der Welt.
Das bei uns in Kiel.
Und das bei uns in Kiel. Es hat eine sehr interessante Geschichte. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts alles, was das Meer betrifft, en vogue war und neue Techniken in den Naturwissenschaften, aber auch in der Technik insgesamt, neue Handelswege erschlossen wurden und das Meer auch in der Hinsicht immer größere Bedeutung gewann, entschloss man sich im Deutschen Reich, damals etwas Revolutionäres zu schaffen, ein interdisziplinäres Institut, was sich mit dem Meer beschäftigt. Es sollte ein Institut sein, das das Meer aus seiner naturwissenschaftlichen, handelspolitischen und rechtlichen Relevanz untersucht. Diese großartige Idee ist dann gescheitert, weil sich die drei Herren, die drei Branchen leiten sollten, zerstritten haben. Das passiert manchmal an Universitäten. So dass dann drei Institute gegründet worden sind. Alle in Kiel. Aus dem Institut, was die Handelswege erforschen sollte, ist das Institut für Weltwirtschaft geworden. Aus dem Institut, was die Naturwissenschaften erforschen sollte, ist erst das Institut für Meeresforschung und dann das heutige Geomar geworden. Mhm. Das Einzige, was relativ klein geblieben ist, weil es in der Uni geblieben ist, ist das Institut für internationales Recht, was heute Walter-Schücking-Institut für internationales Recht heißt. Das heißt, die Anfänge liegen im Seerecht und im Seehandelsrecht. Aber das Ganze ist 1913 ist die Gründung gewesen. 1914 hat man angefangen zu arbeiten. Dann brach der Erste Weltkrieg aus und sehr schnell hatte man weitere Themen, die man behandeln musste. Recht von Krieg und Frieden und ähnlichen eher traurigen Dingen. So dass dann das Institut sehr schnell sich von einer Spezialisierung im Seerecht auf den gesamten Bereich des internationalen Rechts ausgedehnt hat. Und es ist mit der Gründung 1913 und dem Beginn der Arbeit 1914 tatsächlich das älteste Völkerrechtsinstitut auf der Welt.
Dieser Walter Schücking, der war Direktor von 1925 an. Er war überzeugter Pazifist. Was können wir, was haben Sie vor allen Dingen von ihm gelernt?
Walter Schücking war eine ausgesprochen interessante Persönlichkeit. Er war Professor in Kiel und Direktor des Institutes. Pazifist, er vertrat die These Frieden durch Recht. Also seine Idee war, wir brauchen den Frieden und wie erreichen wir den Frieden? Eines der Instrumente ist Recht. Das war seine These. Das war auch der Grund, weshalb er von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben wurde. Er war einer der ersten, der 1933 seines Amtes als Professor und als Direktor des Instituts enthoben wurde. Einfach nur aufgrund seiner politischen Einstellung. Er war aber gleichzeitig Richter am Ständigen Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der erste und einzige deutsche Richter an einem internationalen Gerichtshof zu dem Zeitpunkt. Diesen Posten hat er beibehalten, das war ja in Den Haag, aber er ist kurz danach dann auch verstorben. Das Institut trägt seinen Namen in Erinnerung an diesen berühmten Völkerrechtler, aber gleichzeitig auch, weil wir diese Idee Frieden durch Recht weiterführen.
Ich muss einmal kurz erklären, die Frau von der Decken ist in Mexiko groß geworden. Sie hat dieses lateinamerikanische Temperament, das sie gerne mit Händen und Füßen erklärt, weil sie gerade mit der Hand an das Mikrofon gekommen sind.
Oh, Entschuldigung. Da muss ich mich wohl etwas zurückhalten.
Gut. Solange Sie nur nicht hier gegenkommen.
In Ordnung. Alles
gut. Ja. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Kein Problem.
Ja, also. Walter Schücking.
Diese Idee, seine Idee, Frieden durch Recht, also Recht als Instrument, um etwas zu erreichen, in diesem Sinne Frieden, das ist ein Gedanke, der auch unsere gesamte Arbeit durchzieht. Wir zeigen, dass das Recht nicht irgendetwas ist, dass das Recht nicht für irgendwas eingesetzt werden soll, sondern in erster Linie, um Frieden zu schaffen. Und das erreicht man auf mehreren Wegen. Ja, das erreicht man auch, indem man zum Beispiel die Migration richtig steuert. Auch damit kann man Frieden in Gesellschaften und Untergesellschaften schaffen, indem man Umweltbedingungen schafft, die gerade nicht dazu führen, dass die Inseln untergehen und ähnliche Dinge. Also diese Grundidee, das Recht ist zu etwas da und das Hauptziel von allem sollte Friedensherstellung sein, diese ist die Grundidee, die uns auch heute noch leitet.
Ja, die so wichtig ist wie dazu mal. Sie haben vorhin so ein paar Dinge aufgezählt. Jetzt sagen Sie Steuerung von Migration zum Beispiel. Da ist ja zum Beispiel auch die Frage, wie man Recht auch auslegt. Also wo sind die Grenzen dann auch, an die man dann auch in diesem Bereich, den Sie lehren, stoßen kann?
Das ist das Grundproblem des Rechtes. Man schafft eine Norm zu einem gewissen Zeitpunkt und hat gewisse Vorstellungen, wie diese Norm angewendet werden soll. Aber Sie können sicher sein, egal in welchem Bereich Sie sind. Das Leben ändert sich, es kommen neue Konstellationen, es kommen Dinge, von denen nie jemand gedacht hätte, dass die einmal eintreten. Und auf einmal haben Sie aber einen Begriff, eine Norm, eine Regel, die Sie auf eine Situation anwenden müssen, von der Sie nie gedacht haben, dass sie je kommen würde. Und dann, das ist dann die Stunde der Interpretation, wo man sich dann überlegen muss, wie können wir das so handhaben, dass wir die Norm nicht komplett verdrehen, aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht Tür und Tor zu einer völligen Missinterpretation öffnen. Und das ist dann die tatsächliche Kunst der Juristerei. Das ist schon Kunst.
Wo ist das internationale Völkerrecht momentan besonders gefordert?
Leider an fast allen Stellen. Wir stellen mit großer Sorge fest, nicht nur wir, das ist eine allgemeine Feststellung, dass das Völkerrecht im Augenblick mit Füßen getreten wird. Und zwar leider von den Protagonisten. Russland schert sich nicht darum, dass es sowas wie ein Interventionsverbot gibt und ein Verbot der Annexion fremden Territoriums. Donald Trump schert sich nicht darum, dass es sowas gibt wie eine Regel, dass man Verträge einzuhalten hat. Aber auch die Türkei glaubt, dass man gewisse Dinge wie die Intervention in einen fremden Staat und Umgang mit Minderheiten nicht so machen muss, wie das eigentlich vorgegeben ist. Großbritannien überlegt sich nicht nur aus der EU auszutreten, sondern auch die Europäische Menschenrechtskonvention zu kündigen, weil Großbritannien sich auf einmal in seiner nationalen Souveränität irgendwie zu sehr eingeengt sieht. Und das ist eine neue Entwicklung, die wir seit etwa 5 bis 10 Jahren haben, eine Rückbesinnung auf das vermeintlich bessere rein nationale, ein Vergessen, dass wir zusammenleben und nur zusammen die Probleme lösen können. Und das führt zu riesigen Problemen. Denn wenn sich gerade die großen Mächte nicht mehr meinen, an die gemeinsam erarbeiteten Regeln halten zu müssen, werden das auch die kleineren Staaten nicht tun. Und wir haben derzeit vor allem damit zu tun, klarzumachen, das ist Recht, das, was ihr tut, ist Unrecht, ihr brecht das Völkerrecht, ihr habt kein Recht dazu, es wird Konsequenzen geben. Es brennt derzeit leider an allen Ecken und Enden.
Und Sie als Chefin des Instituts für internationales Recht, was geht dann in Ihnen vor? Ich meine, Sie sehen, ich sage mal ganz umgangssprachlich, die Fälle davon schwimmen. Also wie erklären Sie den Studentinnen und Studenten, dass das, was Sie hier lehren und das, was Sie da lernen, noch von Bedeutung ist?
Also zunächst einmal bin ich ja Gott sei Dank, ich bin nicht alleine am Institut. Ich habe noch zwei wunderbare Kollegen, eine Kollegin und einen Kollege. Und wir zu dritt, wir sehen die Sache absolut identisch. Ja. Und wir sehen das auch als Aufgabe von uns an. Und jeder macht in seinem Bereich, in seinen Vorlesungen, bei seinen Vorträgen immer wieder deutlich, erstens, es ist Recht. Es ist ein etwas anderes Recht als wie Verkehrsrecht oder Familienrecht oder Erbrecht oder wie auch immer, folgt anderen Regeln. Aber es ist Recht. Es ist gemeinsam vereinbart worden. Es gibt kein Recht, es einfach zu durchbrechen. Und wir versuchen klarzumachen, dass wenn dieses Bewusstsein weiter da ist, es vielleicht irgendwann auch wieder ein Zurück geben wird. Denn das ist ja gerade das, was die Staatengemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft hat. Die Staatengemeinschaft hat nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, als die Welt in Schutt und Asche lag und man merkte, was passiert, wenn man sich auf reinen Nationalismus konzentriert, hat man Regeln geschaffen. Man hat Regeln geschaffen, im Prinzip das, was Walter Schwöcking gesagt hat, Frieden durch Recht. Ja, das Recht ist dazu da, Frieden zu schaffen. Das hat man geschafft. Man hat die Vereinten Nationen, man hat Grundregeln des Miteinanders, man hat Grundregeln, wie man miteinander umgeht und neue Regeln entwickelt. Man hat einen internationalen Gerichtshof, den man anrufen kann, wenn man sich streitet, dass man sich eben nicht die Köpfe einschlägt und so weiter. Und das funktionierte zumindest in den Grundzügen über Jahrzehnte. Und jetzt haben wir gerade eine Phase, wo das zu bröckeln beginnt. Meiner Ansicht nach wird es entweder ganz schlimm enden, aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass sich das Völkerrecht erneuern wird, ändern wird und damit auch auf diese neuen Herausforderungen reagieren kann. Aber das ist eine Aufgabe, das sage ich auch immer meinen Studierenden, da brauche ich Sie. Ich brauche diese jungen Leute, die mit Enthusiasmus an eine Sache rangehen, die die Welt verstehen, sich für etwas einsetzen. Und dann schaffen wir das alleine nicht. Es müssen viele sein. Und da arbeiten wir dran.
Dass die Gerechtigkeit wieder siegt.
Dass die Gerechtigkeit, ja, das Recht und siegt und der Frieden einkehrt.
Ja, aber man macht sich ja schon eben Gedanken. Also ob das tatsächlich, Sie sagen ja selbst, die Vereinten Nationen, auch wenn Sie Trump ansprechen, das hat alles keine Wichtigkeit mehr. Also ist es letztlich, kann das internationale Recht da noch einen Weg finden oder ist es nicht, letztlich sind es Menschen in dem Land, die auf die Straße gehen und gewisse Dinge nicht mehr mit sich machen lassen?
Beides. Also es ist einmal die Bevölkerung des jeweiligen Landes, die irgendwann aufsteht. Das hat man ja gesehen im arabischen Frühling. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Manchmal ist es auch wirklich an Personen gebunden. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn gewisse Herren nicht mehr an der Macht sind, gewisse Staaten sich komplett anders verhalten werden. Insofern ist es ein personenbezogenes Problem. Und ich habe den Eindruck, dass es manchmal solche Erschütterungen braucht, um so etwas zu wecken wie Erneuerungsgeist, Widerstandswillen und Einstehen für etwas. Wir sind hier in Europa, es geht uns so gut, wir sind so bequem geworden. Ja, wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme, außer diejenigen, die wir uns irgendwie selber machen oder einreden. Es geht uns so gut und manchmal braucht es vielleicht diese Erschütterung, um dann mal wieder Kräfte zu wecken.
Hier ist NDR 1 für den Nord. Wir haben es zu Beginn dieser Sendung schon besprochen. Kerstin von der Deken ist quasi um die Ecke geboren in Hamburg. Es brauchte dann so ein paar Stationen rund um den Globus, bis sie endlich ins schönste Bundesland der Welt fand, nämlich hier nach Schleswig-Holstein, nach Kiel. Da ist sie inzwischen Professorin an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Kiel. Sie haben vorhin erzählt, dass einer ihrer Kollegen in der Schweiz gesagt hat, Kiel, das wäre doch quasi die südliche Packeisgrenze, wenn sie denn dorthin wollten. Haben Sie den inzwischen eines Besseren belehren können?
Ja, ich bin noch ab und zu in St. Gallen und als ich ihn danach dann getroffen habe, habe ich ihm ein bisschen aufgeklärt.
Was haben Sie ihm damals geantwortet?
Ich habe gelacht. Ich habe gelacht und habe gesagt, wir werden mal sehen. Ich wusste ja, ich kannte Kiel und Schleswig-Holstein überhaupt nicht. Sie also, dass es nicht an der südlichen Packeisgrenze liegt, das war mir schon klar. Aber alles andere war mir ja völlig neu.
Sie sind wegen des Jobs hierher gekommen, muss man einfach sagen. Haben dann Schleswig-Holstein kennengelernt. Ich glaube, Ihr erster Eindruck war tatsächlich sehr ungemütlich. Irgendwann auch so um diese Zeit im Februar.
Ganz genau. Ich bin im Februar nach Schleswig-Holstein gezogen. Und da war ein unglaublicher Wind. Es war unglaublich kalt und ich habe die Anfängerfehler gemacht. Ich bin mit dem Regenschirm rausgegangen, der natürlich sofort sich bog und dann kaputt ging. Ich hatte eine falsche Jacke an, nämlich eine, die sobald ein Windstoß ist, sofort aufgeht. Und dann wurde mir relativ schnell klar, hier muss man tatsächlich diese Parkerjacken tragen, also mit Kapuze und entsprechend fest zuschnürbar. Ich musste mich komplett neu einkleiden, ja, weil einfach da eine andere Temperatur war.
Aber das, falsche Kleidung.
Ne? Richtig, ganz genau. Aber wenn man das einmal hat, dann funktioniert das ja auch.
Es heißt ja immer, wir Norddeutschen seien so ein bisschen wortkarg, wir seien verschlossen. Jetzt haben Sie als jemand, der noch nicht so lange hier ist, einen ganz guten Blick von außen. Sie waren in Mexiko, Sie waren in der Schweiz, Sie waren in der Provence. Konnten Sie sich da schnell heimisch fühlen?
Ja. Also ich habe noch nie so schnell Fuß gefasst und noch nie so schnell neue Menschen kennengelernt, wie hier in Schleswig-Holstein.
Ach.
Also ich weiß gar nicht, warum immer die Leute sagen, die Schleswig-Holsteiner seien verschlossen oder wortkarg. Ich empfinde das genau als das Gegenteil. Also mir ist aufgefallen, dass die Schleswig-Holsteiner unheimlichen Humor haben.
Ja, nun kommen Sie aus der Schweiz, das war Ihre Station davor. Vielleicht ist es auch einfach dieses.
Ja, das war natürlich noch besonders. Die Schweizer sind wirklich sehr freundlich, aber Freundlichkeit und Freundschaft ist nicht das Gleiche. Mhm. Die Schweizer sind sehr verschlossen, die Schleswig-Holsteiner überhaupt nicht.
Ja, wenn hier einer freundlich ist, meint das ernst, das muss man sagen, oder? Also ich bin sehr viel im Rheinland jetzt, da sind sie alle sehr freundlich, sie waren ja in Leverkusen auch damals. Mein Eindruck ist, aber wenn sie wirklich so ernst meinen, das dauert schon ein bisschen, da musst du mal warten.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und hier ist es aber nicht so, dass die Leute unfreundlich sind. Sie sind vielleicht eine andere Art der Kommunikation, aber das ist nicht unfreundlich oder verschlossen. Also mir haben mehrere Dinge imponiert, als ich hierher kam. Das erste war diese Weite des Himmels. Ein Gefühl von Freiheit, Durchatmen und Horizonten und Möglichkeiten, die sofort sich einem bieten. Das zweite war der Humor der Schleswig-Holsteiner. Es war damals, als ich hier ankam, es war wirklich ein furchtbares Wetter. Und irgendwann regnete es auch nur durch und dann machte ich irgendwie das Radio an. Und dann sagte dann der Radiomoderator irgendwann, braucht jemand von Ihnen noch einen Hund oder eine Katze? Gehen Sie raus. Ja, dieses englische It's raining cats and dogs aufgreifend, nach dem Motto, man lacht über das schlechte Wetter. Und oder dann sagte er als nächstes, braucht jemand von Ihnen noch eine Autodusche? Koi, heute kostenlos in ganz Kiel. Und so, das war irgendwie, hat mir sehr imponiert. Ja? Also man wird nicht griesgrämig, sondern man scherzt über gewisse Dinge. Und dann eine Offenheit. Ich bin noch nie so häufig am Supermarkt, an der Kasse in Gespräche verwickelt worden wie hier. Dann fängt man auf einmal an, sich über den Joghurt zu unterhalten, der vor einem steht, ob der wirklich so lecker ist oder nicht. Und auf einmal hat man tatsächlich 5 Leute, die alle über diesen Joghurt und ihre Befahrung errichten. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Also ich finde die Schleswig-Holsteiner unglaublich locker.
Den Supermarkt nennen Sie mir mal, das habe ich auch noch nicht erlebt. 2 Stunden rund ums internationale Recht und mit einer wirklich ganz spannenden Frau gehen leider schon zu Ende. Kerstin von der Deken, wir haben gar nicht über Ihre Hobbys gesprochen, Ihren Garten, für den Sie immer zu wenig Zeit haben und übers Reisen. Wo geht's jetzt nächstes Mal hin?
Das nächste Mal geht es in die Schweiz, nach Österreich und die Niederlande.
Ja, gut, das ist ja schon mal ein kleines Programm. Und wir haben zum Schluss nochmal das kleine Kreuzverhör, würden Sie wahrscheinlich sagen, im Juristendeutsch unsere Schnellfragerunde. Das heißt, ich frage Sie was und Sie antworten einfach kurz und spontan darauf.
Gut.
Ja, wir können alles gegen Sie verwenden. Auf die Plätze, fertig, los. Berge oder Meer?
Meer.
Spanisch oder Englisch?
Spanisch.
Oder doch eher Französisch?
Das Herz hängt am Spanisch.
Sie sprechen alles fließend tatsächlich, ne?
Ja.
Boah. Fischbrötchen oder Lapskaus?
Lapskaus.
Lapskaus oder Käsefondue?
Lapskaus.
Politisch korrekt, geben Sie es zu. Liebstes Reiseziel?
Lateinamerika.
Professorin zu sein und Studenten zu unterrichten ist für mich
Berufung.
Von meinen Studenten lerne ich
Neue Fragen.
Wenn ich nicht Juraprofessorin geworden wäre, dann?
Wäre ich Diplomatin geworden.
Das fehlt mir, wenn ich an die Schweiz denke.
Vielsprachigkeit.
Das fehlt mir, wenn ich nicht in Schleswig-Holstein bin.
Die Weite des Himmels.
Darauf bin ich stolz.
Immer wieder aufgestanden zu sein, nach Rückschlägen.
Das ist gründlich schiefgegangen.
Die Suche nach einem kleinen historischen Haus zum Wohnen in der Kieler Innenstadt.
In der Innenstadt? Ein historisches Haus in der Kieler Innenstadt? Wo leben Sie denn?
Ja, ich sage ja, gründlich schiefgegangen.
Ja, da gibt es leider auch nicht mehr so viel.
Ja, eben.
Damit sind wir wieder beim Völkerrecht und allem drum und dran. Und was hier damals so passiert ist in dieser Stadt, ja leider.
Ich sage ja, schiefgegangen. Ich habe ja keins gefunden.
Nee, da können Sie auch noch lange suchen. So richtig auf die Palme bringt mich?
Unwissenheit gekoppelt mit Besserwisserei.
Das möchte ich unbedingt mal machen.
Eine Weltreise.
Ich wünsche Ihnen, dass das klappt. Sie haben so viel zu tun, dass es wahrscheinlich in nächster Zeit nicht klappt. Kerstin van der Dicken, ganz herzlichen Dank. Lassen Sie nicht nach in Ihrem Bemühen, in Ihrem Kampf, im Unterrichten auch, um all das, was wichtig ist, gerade jetzt, wo das, Sie haben es selber gesagt, das Völkerrecht so mit Füßen getreten wird, wie schon lange nicht mehr. Vielen Dank für den Besuch.
Gerne.
Immer dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.